Hallo Ingmar.
Hallo Jurik.
Du bist bei mir ganz leise.
Dann musst du mal deine Kopfhörer lauter drehen.
Ist dem so?
Ja.
Okay. Hab ich getan.
Sehr gut.
Wie war dein Tag?
Relativ unspektakulär. Ich bin nach der Arbeit noch ein Döner essen gefahren. Das war ganz gut.
Ein Döner essen gefahren, das klingt spannend.
Ja, kriegt hier in der Nähe keinen vernünftigen Döner und da muss man immer so Kilometer oder so hinfahren und dann kriegt man da einen guten.
Und das war heute dein Abendessen, gehe ich mal davon aus.
Genau. Wobei es war kein Döner, sondern so eine türkische Pizza. Ja, ist ja ähnlich, was man so kriegt bei so einem Dönerladen, bei einem anständigen.
Sehr gut. Und gab es dazu auch was zu trinken oder ohne trinken?
Nee, wir haben das mitgenommen und uns dann an die Weser gesetzt, an den Fluss hier, an den örtlichen.
Sehr gut. Es gibt ja manche, die trinken den Joghurtdrink, wie auch immer er heißt.
Ayran. Ja, bin ich nicht so der Fan von. Nur wenn es wirklich scharf ist, dann würde ich mir den vielleicht auch nochmal dazu holen.
Sehr gut. So, damit, nachdem wir das geklärt haben, heute geht's ein bisschen um Web Components. Was sind denn Web Components?
Ja, das wolltest du mir erzählen, richtig?
Was stellst du dir unter Web Components vor?
Ehrlich gesagt nicht so viel. Irgendeine neue Web-Technologie. Jetzt nicht Web 3.0, das ist was anderes, aber sowas in die Richtung vielleicht. Vom spirituellen, von der Visionsnummer her, sag ich mal.
Ja. Also gar nicht mal so. Ich glaube, Web Components gibt es tatsächlich schon eine ganze Weile. Das ist jetzt nicht so was, das was Neues ist. Vielleicht mal kurz einmal erklärt, was sind Web Components? Web Components kann man sich so vorstellen, in HTML gibt es verschiedene Tags. Es ist wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also es gibt eine H1, das ist eine Headline, eine größere Headline. Dann gibt es eine H2, das ist sozusagen eine Abstufung der Headline. Es geht bis H6. Also es gibt so ein paar Standardkomponenten, sage ich mal, die man einfach so verwenden kann. Und dann gibt es noch so ein paar Layout, es gibt am Schluss Block und Inline-Elemente. Und am Schluss haben die alle, manche haben so ein Default-Styling. Und Web-Components sind nichts anderes wie die Erweiterung dessen, nämlich, dass man sich selbst Komponenten erfinden kann, im Grunde genommen.
Okay, also kann ich mir meine eigene Headline erfinden.
Genau, du kannst jetzt die Ingmar-Headline einführen. Und die Ingmar-Headline, die Sparkle zum Beispiel. Ah. Und die könntest du dann überall einsetzen, genau.
Mhm.
Das ist eine Web-Component.
Also es sind auch so wiederverwendbare Sachen, die ich irgendwo einbinden und einmal definieren kann? Oder wie werden die denn definiert?
Genau, ist relativ spannend. Also wie fast alles in nativen JavaScript ist es ein bisschen sperrig. Es ist aber gut machbar. Also es gibt eine API, ich kann die jetzt nicht auswendig vordichten. Ich glaube, Register Custom Element oder so heißt der Call, um irgendein Element sozusagen zu registrieren im DOM. Aber da müsste ich jetzt auch nochmal genau reingucken. Darum soll es aber auch gar nicht so ganz genau gehen. Ich glaube, die ganzen Sachen kann man sehr gut auf MDN nachlesen. Wie ich darauf gekommen bin, ist, also ich glaube, Web Components sind vor allem da sinnvoll, wenn man kleinere Funktionen irgendwo hinzufügen will und die enkapsuliert haben möchte. Also das heißt, der Code ist im Grunde genommen so ein bisschen wie früher eine jQuery-Library. Das heißt, die hat man einfach eingefügt und dann hat man die auf irgendein Element draufgeschmissen und dann hat die irgendwas damit gemacht. Und ein bisschen ähnlich funktionieren eigentlich Web Components. Also Web Components lassen sich natürlich auch im großen Stil anwenden, um eine ganze Web-App zu bauen. Aber ich behaupte, der eigentlich wertvolle Teil ist vor allem, wenn man sozusagen so enkapsuliert in bestehende Systeme Dinge einfügen will. Also zumindest sehe ich das aktuell so. Und wenn man jetzt eine Web-App bauen will, dann ist man weiterhin mit einem Framework wie Angular, React oder Vue besser bedient, weil da einfach die Web-Components nicht ihre ganze Stärke ausspielen.
Okay, wo ist denn nach oben da so die Grenze? Was kann man denn maximal mit so einer Component machen? Wenn man jetzt als untere Grenze sagt, irgendwie eine Headline, nach oben hin vielleicht keine Ahnung, einen Absatz, weiß nicht, irgendwas Interaktives auch?
Ich würde es ist praktisch JavaScript-basierend, es ist tatsächlich auch nicht Server-Side-Renderbar, also zumindest wüsste ich nicht wie. Das heißt, man muss immer JavaScript im Client ausführen, ich glaube, das ist heutzutage tatsächlich der de facto Standard. Ich würde mal behaupten, wenn man, Also nach oben natürlich sind per se sind keine Grenzen gesetzt. Ich würde sagen, was Sinn macht, ist jetzt irgendwie so ein Date-Picker oder so, der besonders schön ist und geräteübergreifend sehr gut funktionieren sollte. Oder ein Kalender-View, der irgendwie dir so eine Monatsansicht rendert. Natürlich immer mit der Voraussetzung, dass wenn man sowas macht, da muss man natürlich sich sehr viel überlegen. Es gibt natürlich dafür auch teilweise schon Standardkomponenten, die, also nicht Standard-Web-Components, aber Standardkomponenten, die einfach ein Browser bietet, wie einen Date-Picker, der, glaube ich, in seiner Standardform, zumindest auf Mobile-Geräten, mir meistens lieber ist, wie irgendeine Custom-UI, die da aufpoppt und dann irgendwie komplett wirr die Funktionalität versucht abzubilden, die es nicht abbilden kann.
Okay, und wenn das so alles gekapselt ist, wenn wir jetzt nochmal beim Date-Picker bleiben, kann man da auch dann Werte wieder raus ablesen, wenn man jetzt ein Datum ausgewählt hat?
Ja.
Wie ist da die Interaktion nach außen?
Also ähnlich wie bei anderen DOM-Elementen, man kann die dann einfach, also man kann über den Query-Selector sozusagen das DOM-Element auswählen und dann Attribute auslesen und Attribute natürlich auch setzen. Oder man nimmt ein Event, je nachdem, was man halt lieber hat. Man kann auch auf Event subscriben und dann sozusagen auf das Event hören. Also angenommen, man möchte jetzt auf ein ausgewähltes Event sozusagen sich subscriben, dann könnte man das tun und dafür kann man einfach Custom Events verwenden. Einfach, relativ einfach, würde ich sagen. Und dadurch dann halt bestimmte Funktionalitäten abbilden. Und ich glaube, spannend wird es dann nochmal im Thema Styling. Styling, jeder, der CSS kennt, weiß, dass Styling meistens global ist. Sprich, wenn ich jetzt irgendwie meine Headline in meiner Web Component blau mache, dann hat es meistens den unschönen Nebeneffekt, dass alle anderen Headlines, je nachdem, wie das Styling angesetzt ist, halt auch blau werden, weil wenn ich H1 Color Blue mache, dann wird es halt erstmal auf alles angewendet und es ist natürlich unschön. Und Web Components haben sich dafür den sogenannten Shadow DOM erfunden und der macht es möglich, Styles zu kapsulieren, also sprich, die sind dann nur in der Component verfügbar und es hat natürlich den schönen Vorteil, dass man halt wirklich komplett in sich stimmige kleinere Komponenten einbinden kann, die man halt dann überall verwenden kann.
Okay, das heißt, ich habe nicht das Problem, wenn ich jetzt in meiner Webseite, wo es bestimmte Styles gibt, da was Externes einbinde, was jetzt mit Web Components implementiert ist, dann ist es nicht unbedingt so, dass dieses Element meine Stylings erbt, sondern die können in der Component komplett unabhängig sein.
Jein, würde ich sagen. Also es gibt manche Styles, die werden übernommen aus dem, sage ich mal, dem großen Kontext einer Internet oder des DOMs. Aber es geht vor allem nicht, also es geht von, kann sich so vorstellen, das ist wie wenn man sich eine große Blase vorstellt, in der großen Blase stellt man sich eine kleinere Blase vor, dann geht es nur in die eine Richtung, also von der großen Blase in die kleine Blase. Aber sozusagen alles, was in der kleinen Blase sich befindet, geht auf gar keinen Fall nach außen. Also da gibt es eine harte Grenze und nach innen gibt es manche, also zum Beispiel, ich weiß, wenn ich jetzt die Spezifikation lesen würde, würde es wahrscheinlich alles Sinn ergeben, aber es gibt so bestimmte Dinge wie Schriftarten werden relativ standardmäßig vererbt. Allerdings halt manche andere Dinge nicht. Ich müsste jetzt aber da auch nochmal nachlesen. In der Tiefe bin ich da noch nicht eingestiegen.
Weil das mal so ein Problem ist, was ich hatte, dass ich irgendwie so einen Player irgendwo eingebunden habe. Und dann musste ich in meinem CSS da noch was ändern, damit das Player-CSS nicht kaputt geht. Das ist dann immer ein bisschen schwierig.
Ja, also ein ganz schönes Beispiel, was du gerade nennst, zum Beispiel ein Audio-Player, den man auf seiner Website einfügen will für einen Podcast. Wäre ja schön, wenn man einfach ein Element hätte, dem man ein MP3 gibt und dann wird da automatisch ein schönes UI draus gezaubert. Und man muss sich nicht mehr mit irgendwelchen großartigen Styling-Sachen beschäftigen. Und man muss nicht irgendwie unnötig viel Boilerplate-HTML-Konstrukte drumherum schreiben, weil die halt einen Player braucht. Das wäre zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel, wo man sowas verwenden könnte. Auf einer, ich sag mal, statisch gerenderten Webseite, die man mit Hugo oder so baut.
Ja.
Und noch eine Sache, die ich dazu auch noch vorstellen wollte, ist Stencil.js. Das war mir zumindest neu, das gibt es aber auch schon eine ganze Weile. Das ist einfach eine Library, die im Grunde genommen Web Components ein bisschen einfacher oder mit mehr Funktionalität ausstatten. Web Components in ihrer Standardfunktion können relativ wenig. Das heißt, da gibt es kein dynamisches Re-Rendering, wie man es von React kennt, also dass man irgendwie so eine Art Data-Binding hat. Das gibt es einfach nicht. Klar kann man sich das auch immer irgendwie selber bauen. Meistens aber selber bauen ja eine dumme Idee. Deswegen lohnt sich eine Komponenten oder irgendeine Library dafür einzusetzen, die nicht nur man selber verwendet. Und Stencil.js ist, soweit ich weiß, einer der größeren Anbieter da, gehört in die Ionic-Familie, falls ihr das was sagt. Das war früher so ein Ding, um mobile Web-Apps zu bauen. Und ist, glaube ich, sogar heute noch so, bin ich mir gar nicht ganz sicher. Und ja, bietet von Haus aus schon so ein paar schöne Skripte an, um zum Beispiel Standalone-Komponenten möglich zu machen. Man kann sich ESM-Komponenten rauskompilieren lassen und in allen erdenklichen Formen irgendwelche Libraries. Und das ist tatsächlich, finde ich, ein sehr, sehr schöner Weg, um ja eben zum Beispiel, also jetzt in dem Fall, weswegen habe ich damit rumgespielt? Ich habe damit rumgespielt, weil wir einen Shopify-Shop haben und teilweise dafür Erweiterungen machen wollen. Und wenn man Shopify kennt, dann kann man zwar auch sich immer irgendwie mit globalen Styles befassen. Das ist aber immer relativ gefährlich, sag ich immer. Und dieser Liquid Code, der sozusagen die Templating Engine abbildet, die funktioniert zwar gut und mit der kann man gut irgendwelche Sachen übergeben, aber wenn man da jetzt irgendwie eben so eine Komponente reinschreibt und schreibt da das ganze HTML rein, dann wird es halt ultra unübersichtlich in meinen Augen. Und wenn man nur so einzelne Tags hat, die man einfügt, dann ist man halt relativ fein raus und kann relativ schön so einen Shop bauen und da ein Shop ohne JavaScript eh nie funktionieren würde. Finde ich, das ist eine recht schöne Lösung, um Kunden eine gewisse Experience mitzugeben, ohne das System jetzt unnötig groß und komplex zu machen.
Okay, ich bin hier komplett außerhalb meiner Komfortzone, so was Frontend und Webanwendungen angeht. Ich kann da ehrlicherweise gar nicht so viel zu sagen und weiß auch gar nicht, was ich jetzt hier noch fragen soll. Mir ist natürlich alles hier angeguckt, während du das erzählt hast. Aber also ich beschäftige mich ja auch nicht mit so Shopify-Shops und sowas. Deswegen.
Was wäre jetzt denn dein initialer, also an was hast du gerade gedacht, als ich dir das so alles erzählt habe, was wahrscheinlich auch ein bisschen wirre war? hättest du ad hoc so einen Use Case, wo du sagst so, dafür wäre das jetzt echt mal, ich meine, du hast ja gerade irgendwie sowas genannt, wo du irgendwas eingebaut hast und da musstest du deine Styles nochmal anpassen. Aber das ist jetzt was ad hoc gehabt, wo du sagst so, oh ja, stimmt, dafür hätte ich jetzt sofort einen Use Case.
Ja, für so eine Podcast-Webseite könnte ich mir das jetzt tatsächlich ganz gut vorstellen, dass man da custom wiederverwendbare Komponenten hat. Muss ja nicht nur der Player sein, es kann ja auch irgendwie so ein Share-Button sein oder irgendwie ein Subscribe-Button. Da könnte ich mir das schon gut vorstellen. Ansonsten mache ich ja in meinem Alltag auch nicht so viel Web-Entwicklung in dem Frontend-Sinne, sondern mehr von der anderen Seite, nicht? Hintenrum, das Backend.
Und scheinbar machst du auch wenig Template-Rendering, ansonsten würde es dir wahrscheinlich auch mehr in die Karten spielen.
Ja, ich muss mich ab und zu mal mit E-Mail-Templates befassen, aber das ist ein ganz anderer Schmerz.
Also das ist ein ganz anderer Schmerz, genau. Ich glaube, da kann man wenig vergleichbar Schmerzhaftes finden. Wobei ich E-Mail immer spannend finde, weil eigentlich ist es gar nicht so schwer, wenn man sich ein bisschen reingefuchst hat und verstanden hat, dass man alles inlinen muss. Und
ja, also alles das, was man im Web sonst nicht macht, das muss man bei E-Mails eigentlich machen.
Und das Coole ist, es gibt kein JavaScript, man muss sich tatsächlich einfach mit HTML und CSS, beschäftigen, ja. Ja, dann haben wir heute eine ganz kurze Folge, würde ich sagen.
Muss auch mal sein. Wir können ja hier nicht immer Content am laufenden Band produzieren. Diese Woche war ja auch noch WWDC. Hast du da noch irgendwas, ist dir da noch irgendwas Interessantes über den Weg gelaufen, was wir jetzt nicht in der Folge besprochen hatten?
Nicht direkt, muss ich sagen. Ich habe mir tatsächlich ein bisschen Gedanken gemacht, ob ich meine Advanced Screensharing App weiterbauen soll, so ein bisschen, weil ich festgestellt habe, dass das dann doch ein paar Leute runtergeladen haben in letzter Zeit. Und Ja, und ich mir denke so, eigentlich verwende ich sie halt auch teilweise echt noch gerne und habe da irgendwie, ja, inzwischen hat sich das relativ gut eingespielt für mich, aber ich habe so ein paar Painpoints, zum Beispiel, dass es sich nicht merkt, welchen Bildschirmausschnitt ich normalerweise screenshare und es ist halt immer der gleiche. Es ist jetzt auch nicht so, ich da irgendwie großartige, also cool wären halt, wenn man so Presets festlegen könnte, so den ganzen Bildschirm oder halt welchen Teil vom Bildschirm eigentlich. Und schön wäre auch, wenn da irgendwie so einen, wenn es so eine Art Control-Panel geben würde, was an dem Bildschirm liegt. Und was ich als Feedback bekommen habe, ist, dass es teilweise am Anfang sehr komplex erscheint, was man also machen muss und nicht ganz klar ist, wie man das Selection-Window von einem auf einen anderen Bildschirm bekommt und so. Da gibt es so ein paar Tricks und Kniffe, die man irgendwie nicht, also die halt die Usability echt nicht so toll machen. Und da habe ich gedacht, dass ich das vielleicht nochmal aufgreife über den Sommer. Ansonsten habe ich mir so ein paar Videos angeguckt, ja.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Hast du dir da irgendwie ein paar Swift-UI-Videos angeguckt mit neuen Sachen, die du irgendwie verwenden kannst?
Genau, ich habe mir ein paar Swift-UI-Sachen angeguckt. Was ich interessant fand, war der Navigation-Stack, der neu ist oder teilweise mehr Funktionen. Ich habe aber noch nicht tiefer geguckt, aber das ist sowas, was ich weiß aus allen Apps, die ich bisher geschrieben habe, dass Navigation-Stacks und Multiple Windows immer ein Problem waren oder gar nicht möglich waren. Und womit ich wahrscheinlich als allererstes anfangen müsste, ist, meine App mal so ein bisschen aufzuräumen. Die ist dann noch sehr, ich sag mal, heiß gestrickt, was auch in Ordnung ist, weil sie funktioniert ja, wie sie funktionieren soll. Aber ich könnte die, glaube ich, schon deutlich schöner gestalten und besser gestalten. Und das sollte ich vielleicht mal machen. Und dann finde ich vielleicht die ein oder andere API, die sinnvoll wäre einzubinden. Ja, und dann könnte ich mir schon vorstellen, da irgendwas mit noch zu machen. Und es so ein bisschen zu erweitern. Gegebenenfalls habe ich mir mal überlegt, ob man das irgendwie schön streamen könnte. Also, was ich jetzt manchmal hatte, ist, dass man einen Google Meet Call hat, also das ist so unser Arbeitstool. Und teilweise, wenn man einen größeren Bildschirm teilt, dann ist die Qualität so semi-gut. Und ich weiß nicht, ob man das irgendwie besser machen könnte in der Theorie. Aber vielleicht eben schon. Und das wäre eigentlich ganz interessant, ob man da, vielleicht kann man da so eine Peer-to-Peer-Connection herstellen von diesem Screenshare, wenn beide die App runtergeladen haben und dass man da irgendwelche Trickery machen kann, die zwei Computer direkt miteinander verbindet.
Da wärst du dann auf jeden Fall schon in der WebRTC-Welt mal wieder.
Dann wäre ich wieder in der WebRTC-Welt und ja, mal gucken. Also irgendwie habe ich Lust, was zu machen, aber ich habe aktuell nichts in den APIs gefunden, wo ich jetzt so sage, so das ist es, was ich machen will. Und den Link, den wir in der WWDC-Folge hatten zur State of the Union, da habe ich noch nicht geguckt, den muss ich auch noch angucken. Und wenn ich realistisch bin, ist, dass ich eigentlich kaum Zeit habe, um irgendwas zu machen, weil genug Arbeit ist. Und ich mir aktuell immer so ein bisschen denke, so, wenn ich jetzt noch viel, viel, viel mehr machen würde, also auch so selbst wenn es privates Umfeld ist, dann mache ich irgendwas kaputt. Also dann habe ich so das Gefühl, dann könnte es auch sein, dass ich irgendwann gar keinen Bock mehr habe, mir irgendwas anzugucken. Und da muss ich aktuell immer so ein bisschen, ja, eine gute Balance finden. Und ja, ich habe jetzt eine Woche Urlaub, vielleicht schaue ich nochmal in irgendwas rein. Und bei dir? Irgendwas, was du noch gefunden hast, wo du sagst so, oh, das habe ich überlesen, finde ich richtig schön und gut?
Nichts Besonderes. Ich habe mir mal die Passkeys-Implementierung angeguckt, also dieser Passwortersatz, was dann nur noch so ein Public-Private Key ist. Und ob wir das in unseren Authentication-Service reindengeln, aber das werden wir natürlich erstmal nicht machen. Ja, war eigentlich eine ganz gute Beschreibung, aber mit den Codebeispielen kann ich da natürlich nicht viel anfangen, weil unser Authentication-Service natürlich nicht in Objective-C oder Swift geschrieben ist. Von daher muss man da nochmal gucken, wie das geht. Ja, ich habe mir noch so ein paar Podcasts angehört, aber Großen und Ganzen eigentlich nicht noch viel Neues, Großartiges entdeckt.
Hast du auch die Implementierung in den anderen Browser mal angeguckt? Oder, also sie haben es ja irgendwie gezeigt, dass es nicht nur in Safari gehen soll, sondern auch in Chrome, glaube ich, haben sie es angeteasert oder gezeigt mit dem QR-Code. Ja, finde ich schon irgendwie spannend, das auch noch mal.
Ja, könnte man noch mal tiefer einsteigen auf jeden Fall. Nee, habe ich mir nicht angeguckt.
Vielleicht schaffen wir es ja mal, eine Folge darüber zu machen und einen POC vorzustellen.
Nicht zu viel versprechen hier.
Einfach nur machen, ne? Den Teil können wir rausschneiden. Genau. Sehr schön. Und damit vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.
Ciao, ciao. Hätte noch eine Frage stellen können. Oh, nee.
Können wir noch machen. Können wir noch reinschneiden. Dann bist du immer dran.
Ja, genau. Weißt du, das ist das Problem. Eine Frage finde ich schon noch. Ingmar, was ist dein liebstes Code-Pattern in Go?
Da habe ich sogar tatsächlich eins. Und zwar ist das das Builder-Pattern. Weiß gar nicht, ob es das irgendwo als Beschreibung oder als Beispiel gibt. Aber auf jeden Fall ist das eine einfache Möglichkeit, wie man, wenn man so ein Struct hat, was man konfigurieren möchte, das funktional zu konfigurieren, ohne dass man irgendwie einen riesigen Konstruktor hat, wo man dann, 10 Parameter übergibt, obwohl man die vielleicht gar nicht konfigurieren muss, kann man einfach an so eine Bildfunktion Bildoptionen übergeben, die dann das gewünschte Struct mit den Sachen konfigurieren. Und ja, der Builder kann dann auch noch einen Fehler zurückgeben, wenn man da irgendwie Quatsch reinschreibt. Das finde ich immer sehr praktisch, das anzuwenden, weil das einfach so riesige Konstruktoren vermeidet, wo man einfach nur eine lange Liste an Parametern reinwirft. Man könnte zum Beispiel auch dann einfach nur eine Bildoption übergeben, die heißt with default configuration und dann ja, ist schon alles konfiguriert.
Ich glaube, das findet auch in Swift tatsächlich Anwendung. Falls wir kein Beispiel finden, dann würde ich sagen, machst du einen einen Go Playground und ja, dann können wir den reinpacken in die Show Notes.
Das können wir so machen, ja.
Sehr cool. Und der Rest ist ja vorne dran. Herrlich. Soll ich nochmal?
Ich schneide es so.
Nee, komm, wir können auch nochmal. Jetzt ist schon alles. Oh mein Gott. Okay, ich drücke auf Stopp, ja?
Ja. Es ist vorbei.